Wir sind in Matthäus 5, heute Morgen im Vers 7. Vielleicht habt ihr es gelesen diese Woche, dass die UNO den Weltglücksreport herausgebracht hat. Am Mittwoch, glaube ich, kam der raus. Und wir Deutschen haben es zumindest auf Platz 15 geschafft. Die Österreicher sind auf Platz 12, die Schweizer auf Platz 5. Die glücklichsten Menschen der Welt leben in Finnland, angeblich. Ich habe mir nachgeforscht, wie sie auf diese Ergebnisse gekommen sind. Was ich interessant fand, ist, ich habe gleichzeitig einen Artikel gelesen mit der Überschrift: Fast die Hälfte der Europäer sind psychisch gestört. Und es gibt wohl Studien, die sagen, dass 40% aller Europäer zumindest einmal in ihrem Leben eine psychische Störung oder Problem entwickeln wie Depressionen oder Angstzustände oder Burnout und so weiter. Gott sei Dank nicht alle gleichzeitig, das wird keiner aushalten. Aber ich fand es ein bisschen widersprüchlich. Irgendwie passen die Zahlen nicht ganz zusammen. Also wir leben offensichtlich doch nicht ganz so auf der Insel der Seligen. 7 von 10 der glücklichsten Länder befinden sich in Europa. Angeblich, naja. Aber wir machen gerade so ein interessantes Studium. Wir beschäftigen uns heute zum 3. Mal mit den sogenannten Seligpreisungen, wo Jesus, der beste Therapeut, der je gelebt hat, unser Schöpfer, 8-mal sagt, glückselig. Glücklich in ihrer Seele sind die und die. Vor allem die, die diese Einstellungen haben, von denen wir hier lesen, die uns glücklich machen in unserer Seele. Und diese Einstellungen sind Dinge, die wir jetzt erstmal nicht erwarten würden in unserer Kultur, in unserem natürlichen Denken, dass das die Grundlage von Glück ist in unserem Leben. Jesus hat gesagt im Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und heute kommen wir zur nächsten Seligpreisung in Vers 7. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid, das ist eine Haupteigenschaft, eine Hauptcharakteristik unseres Schöpfers. 2. Mose 34, Vers 6. Diese Stelle, wo Mose Gott sagt, ich möchte mehr von dir, ich will dein Angesicht sehen. Und Gott sagt ihm, das kannst du nicht ertragen als irdischer Mensch gerade, aber ich will an dir vorübergehen und ich will meinen Namen vor dir ausrufen, meine Natur, so wie ich bin. Ich will mich dir offenbaren. Und da heißt es, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Das sehen wir schon, dass ein wesentlicher Aspekt von Barmherzigkeit Vergebungsbereitschaft ist. Das sehen wir oft in der Bibel, schon im Alten Testament. Im Psalm 48 zählt der Psalmist Asaf die Verfehlungen und die Untreue Israels auf, trotz all der großen Taten, die Gott für sie getan hat. Und sie hätten eigentlich Strafe und Gericht verdient. Aber da heißt im Psalm 78, Vers 38, er aber war barmherzig. Er vergab die Schuld und vertilgte nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst die Strafe nicht, die du eigentlich verdient hast. Gnade legt dann nochmal eins obendrauf. Gnade gibt dir zusätzlich das, was du nicht verdient hast, eine unverdiente Gunst. Also zum Beispiel, ich bin ein furchtbar netter Mensch, wie ihr wisst, aber trotzdem irgendwie, Markus hat einen schlechten Tag, der ist nicht gut drauf, der ist frustriert irgendwie und der gibt mir eine Ohrfeige. Gerechtigkeit bedeutet, du bekommst das, was du verdient hast. Also ich zeige den Markus an wegen Körperverletzung und der muss Strafe bezahlen dafür, das hat er verdient. Und unser Rechtssystem, unser Strafrecht basiert auf diesem Prinzip Gerechtigkeit, sollte zumindest so sein. Römerbrief heißt es, die Regierung soll die Guten belohnen und die Bösen bestrafen. Das ist gerecht. Jeder verdient das, was er, jeder bekommt das, was er verdient. Das wäre Gerechtigkeit. Markus bekommt das, was er verdient hat. Barmherzigkeit wäre, ich zeige den Markus nicht an. Ich vergebe ihm, ich erlasse ihm seine verdiente Strafe. Gnade setzt noch eins drauf. Gnade wäre, ich lade den Markus auf ein Eis ein. Ich beschenke ihn mit einem unverdienten Geschenk. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gnade. Gott hat alle diese drei Eigenschaften gleichzeitig. Unser Gott ist gerecht, er ist barmherzig und er ist gnädig. Und das birgt erstmal ein gewisses Dilemma im Umgang mit uns. Denn wir sind Schwerverbrecher vor ihm. Wenn wir ehrlich sind, brechen wir sein heiliges Gesetz jeden einzelnen Tag. Mehrmals. Wir tun und wir denken und wir sagen Dinge, die wir eigentlich nicht tun sollten. Wir lieben Gott und unseren Nächsten nicht immer von ganzem Herzen, wie er uns sagt. Wir drehen uns nicht immer nur um ihn. Und so, wenn wir seine 10 Gebote auf unser Leben anlegen, zumindest so, wie Jesus sie ausgelegt hat hier in der Bergpredigt, dieses moralische Gesetz Gottes, moralische Gesetz des Universums an unser Leben anlegen als Maßstab, dann merken wir versagen täglich. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde bedeutet so viel wie Zielverfehlung. Und wir haben schon drüber gesprochen, das Ziel, das Gott uns gibt, den Maßstab, den er uns gibt, ist Perfektion. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, hat Jesus gesagt. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind es nicht. Wir sind Sünder, wir sind deswegen entfremdet und getrennt von dem heiligen Gott. Und als gerechter Richter muss er uns richten. Diese Schuld muss gesühnt werden. Das verlangt die Gerechtigkeit. Ein Richter, der zu einem Verbrecher sagt, du, ich habe heute meinen barmherzigen Tag, ich bin gut drauf, ich habe dich lieb, ich habe einen guten Tag, ist schon okay. Geh nach Hause, ich lasse dich frei. Der wäre vielleicht barmherzig, aber der wäre nicht gerecht, der wäre ungerecht. Und Gott ist gerecht. Aber gleichzeitig hat Gott, und das ist was, was wir nie völlig verstehen werden, uns Sündern und uns Verbrechern gegenüber ein total liebevolles und barmherziges und gnädiges Herz. Das ist sein Herz für dich. Er liebt dich, er liebt mich und er möchte uns nicht richten, er möchte uns nicht bestrafen. Und deswegen hat Gott eine gerechte Grundlage geschaffen, um uns Barmherzigkeit zu zeigen und um uns mit Gnade zu beschenken. Und das war sehr kostspielig für ihn, das hat ihn viel gekostet. Ein Beispiel, nehmen wir mal an, du wärst ein Schwerverbrecher, du hast irgendein furchtbares Verbrechen begangen und auf dieses Verbrechen steht die Todesstrafe oder eine horrende Strafzahlung, die du nie leisten könntest, so viel wie nur ein Mensch überhaupt besitzt auf der ganzen Welt, nämlich der reichste Mensch dieser Welt. Du kannst nicht mal davon träumen. Und dieser reichste Mensch ist der Richter. Er ist ein gerechter Richter, er ist ein guter Mann. Und als dieser Richter den Gerichtssaal betritt und dich, den Angeklagten, sieht, da ist er erstmal total schockiert, das blanke Grauen in seinem Gesicht, es bricht ihm das Herz, er hat Tränen in den Augen, denn er kennt dich. Er liebt dich. Aber er ist ein gerechter Richter und er kann sich selbst nicht verleugnen. Er muss dich verurteilen und dieses Urteil ist gerecht. Das hast du wirklich verdient. Und du bist bankrott. Also verkündet dieser Richter mit Tränen in den Augen und Weinen: Ich verurteile dich zum Tod. Zum Tod am Kreuz. Und die Soldaten wollen dich abführen, da ruft der Richter: Halt! Und er legt seine Richterrobe ab, er kommt zu deiner Seite und er sagt: Ich zahle für dich, mein Freund. Und er legt den Scheck auf den Tisch von allem, was er hat, und bezahlt die Strafe. Und er sagt zu diesen Soldaten: Lass ihn frei. Und er legt noch was anderes auf den Tisch, nämlich sein Testament. Und in dem Testament steht: Ich adoptiere ihn, meinen Freund. Ich setze ihn zu meinem Erben ein. Und dann sagt er den Soldaten: Hier bin ich, nehmt mich statt ihn. Also der Richter nimmt den Platz des Verbrechers ein und bezahlt seine Strafe, sühnt seine Schuld, sodass er in dieser Art und Weise gleichzeitig gerecht sein kann und barmherzig dem Verbrecher gegenüber. Und kennst du jemanden, der das für dich getan hat? Das hat natürlich Gott in Jesus Christus für uns getan. Er wurde in Jesus Mensch, er hat ein perfektes, sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und er hat am Kreuz deinen Platz eingenommen. An deinem Kreuz, Platz des Sünders, hat sich deine Schuld zurechnen lassen. Er ist auferstanden und er bietet dir ewiges Leben mit Gott, Versöhnung mit Gott als Geschenk an. Und wenn du es nur annehmen willst, dann wird es wirksam für dich. Und dann bist du frei, dann ist dir vergeben, dann bist du versöhnt mit Gott, dann darfst du ein Kind Gottes sein, ein Erbe Gottes. Hast du das schon angenommen für dich persönlich? Hast du dich ihm anvertraut als Retter und Herrn? Das ist die eine Bedingung, damit es wirksam wird für dich. Römerbrief 3 spricht davon, dass Jesus der Sühneort ist oder der Sühnedeckel im Alten Testament auf der Bundeslade, wo das Blut der Opfertiere drauf gespritzt wurde, um das Gesetz, das uns verklagt, die 10 Gebote, die da drinnen waren, in dieser Bundeslade zu bedecken. Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Aber Jesus ist dieser Sühneort. Jesus hat sein gerechtes Leben für dich gegeben, seinen Tod an deinem Kreuz. Und das ist die gerechte Grundlage für Gottes Vergebung deiner Schuld. Römer 3 heißt es auch: Für die Sünden, die er schon im Voraus, im Alten Testament vergeben hat, denen, die im Vertrauen vorausgeschaut haben auf Jesus. Aber er hat eine Grundlage geschaffen, eine gerechte Grundlage, und er kann auf dieser gerechten Grundlage uns all seine Barmherzigkeit und seine Liebe und seine Güte und seine Gnade erweisen, die in seinem Herzen ist für uns. Er liebt dich und er will dir vergeben, er will dich annehmen, er will dich beschenken, er will dich segnen mit dem, was du nicht verdient hast. Das ist seine Einstellung dir gegenüber und mir gegenüber. Und du darfst als sein Königskind leben. Was für eine Gnade. Und nun sagt unser Herr und König zu uns, wenn wir mal eine Seite weiterblättern, oder zwei Seiten im Kapitel 7 im Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und in Lukas 6 sagt es Jesus so, Lukas 6, Vers 36, wer mitlesen will, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also so wie der Vater, so der Sohn und die Tochter. Wir sollen dem Papa ähnlich sein. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander. Wisst ihr, Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Freunde kann man sich aussuchen, aber Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Das ist auch im Leib Christi so, in der Familie Gottes. Und das ist mal eine Tatsache, mit manchen Menschen versteht man sich gut, kommt man automatisch gut zurecht. Andere muss man lernen zu ertragen. Vielleicht ist es in deiner Ehe auch so. Die Tatsache ist, man lernt sich erst wirklich kennen, wenn man verheiratet ist. Und manche kommen super klar, andere müssen lernen, einander zu tragen, zu ertragen, auch manchmal. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. So viele Christen fragen, was ist meine Berufung, was ist Gottes Wille für mein Leben? Ja, hier haben wir Gottes Wille, dass du barmherzig bist, dass du vergibst, dass du sanftmütig bist, haben wir gelernt. Nächstes Mal werden wir lernen, Gottes Wille ist, dass wir heilig sind. Es ist nicht kompliziert. Fang damit an, da hast du genug zu tun in deinem Leben. Das ist Gottes Wille für dein Leben, für dich. Was bedeutet vergeben? Vergebung bedeutet dem anderen seine Schuld, dieses Unrecht, was er dir angetan hat, nicht mehr zuzurechnen. Das heißt nicht, dass du sagst, es war okay, was du getan hast. Nee, es war nicht okay, sonst müsstest du nicht vergeben. Aber Vergebung bedeutet eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dich so zu behandeln, als hättest du das nicht getan. Und dir so zu begegnen, als hättest du es nicht getan. Ich lasse los, ich lasse es ruhen, ich wärme es nicht mehr auf. Nicht dir gegenüber, ich halte dir nicht mehr entgegen, auch nicht, ich rede nicht mit einem Dritten drüber, was du getan hast. Nicht mal mir selbst gegenüber. Ich weigere mich, das wieder hochkommen zu lassen. Ich entscheide mich, loszulassen. Das ist Vergebung. Eine Entscheidung, es ruhen zu lassen, es loszulassen. Und das ist Gottes Wille für dich und für mich. Und Vergebung ist erstmal ganz schön schwer, oder? Vergebung fordert uns ganz schön heraus. Weil normalerweise ist Vergeben eine Entscheidung gegen unsere Gefühle. Ihr kennt es, oder? Du fühlst dich nie danach zu vergeben, weil du bist verletzt worden. Unser natürliches Gefühl ist eher, uns zu rächen, es dem anderen heimzuzahlen oder zumindest diese Einstellung, hey, du kannst mich mal. Damit können wir uns identifizieren, oder? So tickt unsere Kultur. Und ihr braucht nur einen Fernseher anmachen oder ins Kino gehen. Die Filme oder viele Filme zumindest dokumentieren das. Die Helden in ganz vielen Filmen sind nicht diejenigen, die vergeben, sondern es sind diejenigen, die auf den Rachefeldzug gehen. Oder ein großer Teil von den Actionfilmen ist so ganz schlicht aufgebaut. Da ist der Held, dem wurde irgendein Unrecht angetan oder seiner Frau oder seiner Geliebten oder sonst irgendwas oder seine Kinder wurden entführt oder ermordet oder irgendwas. Und dann geht dieser Held auf seinen Rachefeldzug. Und wir mögen das, oder? Wir fühlen uns gut dabei, wenn die Schurken explodieren und wenn am Ende alle tot sind. Da fressen wir unseren letzten Chips und sagen, wow, das war ein guter Film. Hey, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Vielleicht träumen wir es sogar davon, auch so umzugehen mit unserem Chef oder diesem Arbeitskollegen, der uns das Leben so schwer macht. Oder vielleicht sogar dem Ehepartner oder der Ex oder dem Ex oder, wenn es krass kommt, dem Vergewaltiger oder dem Misshandler, der uns so verletzt hat und uns so gedemütigt hat und uns so viel Unrecht angetan hat, uns betrogen hat. Habe ich nicht recht? Ist das nicht in unserem Herzen drin? Natürlich. Wer hat noch nie davon geträumt, so ein kleiner Rambo zu sein oder Highlander oder wie immer die heißen? Wir haben sogar einen Spruch drüber. Wir sagen, Rache ist süß. So reagiert der natürliche Mensch. Gott sagt uns, mein ist die Rache. Das steht euch Menschen nicht zu. Gott sagt uns, euer Programm ist zu vergeben. Was ist mein Wille für euch? Und dieses radikale Konzept von Jesus der Vergebung, das ist ganz schön schwer für uns. Das ist ganz schön unnatürlich für unseren natürlichen Menschen. Petrus ist zu Jesus gekommen in Matthäus 18 und hat gesagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Bis 7-mal? 7, die Zahl der Vollkommenheit? Und ich bin mir sicher, der Petrus ist sich in dem Moment sehr großzügig, sehr barmherzig vorgekommen. Ich meine, stell dir das vor, da sündigt jedermann gegen dich, er tut dasselbe immer und immer wieder, verletzt dich immer und immer wieder. Er belügt dich oder er tratscht über dich vor anderen oder er beklaut dich, er brüllt dich an, er tut dir Unrecht an, was immer es ist. Und dann kommt er immer wieder zu dir und sagt, oh, das tut mir leid. Und dann tut er es wieder. Habt ihr das schon erlebt? Und mein natürliches Empfinden wäre so wie beim Fußball vielleicht. Erste schwere Foul, Verwarnung. Zweite Foul, gelbe Karte. Drittes Foul, rote Karte, du bist raus. Und es scheint allgemein fair für uns zu sein. In der Schule haben sie so ein ähnliches System. Auf den Camps haben wir ein ähnliches System. Vielleicht in deiner Erziehung mit den Kids hast du auch so ein System. Hey, drei Verwarnungen, dritte Verwarnung, da kriegst du die Konsequenz. Auch die Rabbis zur Zeit Jesu haben so gedacht. Und jetzt kommt der Petrus und sagt, ja, wie oft muss ich vergeben? 7-mal? Und ich finde, menschlich gesehen war Petrus ziemlich großzügig. Ziemlich geduldig. Ich meine, 7-mal? Wenn dieser Kerl zum 7. Mal zu mir kommt und sagt, ja, tut mir leid, vergib mir, würde ich anfangen zu denken, meinst du überhaupt ernst? Sind schuldig, dass ich zum 7. Mal für denselben Schrott? Hey, wann wirst du aufhören damit? Spinnst du? Hör auf! Ja, das wird nicht wieder vorkommen. Und dann kommt ein 8. Mal mit demselben Schrott. Ich aus mir würde fühlen, ich bin gerechtfertigt, wenn ich sage, Junge, jetzt bist du für mich gestorben. Hau ab, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wir sind geschiedene Leute, nach meinem Empfinden. Und ich bin mir sicher, der Petrus hat sich sehr barmherzig gefühlt und sehr gut gefühlt bei seinem Vorschlag. Jesus, ich vergebe ihm 7-mal. Und ich denke, Petrus war geschockt über die Antwort von Jesus. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. 490-mal? Das ist total abgefahren, das ist menschlich völlig unmöglich. Also das ist völlig, völlig jenseits von meiner Barmherzigkeitsgrenze. Und natürlich hat Jesus nicht gemeint, dass wir abzählen, 490, 491, jetzt bist du dran. Manche Menschen sind so veranlagt. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der seinem Freund erzählt, meine Frau ist historisch. Und er sagt, du meinst wohl hysterisch. Er sagt, nein, historisch, sie bringt immer den alten Kram wieder hoch. Die zählt, bis sie endlich bei 491 ist, dass sie dir die Scheidung überreichen kann. Was Jesus natürlich sagt, ist, meine Nachfolger sollen keine Listen führen von den Fehlern anderer. Sondern Jesus sagt zu Petrus, vergib einfach. Das soll dein Lebensstil sein. Jesus hat uns gelehrt, im Vater unser zu beten. Vater unser im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die uns was schulden. Also Jesus hat einfach angenommen, dass seine Nachfolger ihren Schuldigern vergeben werden. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Hier im Vers 7 sagt er, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Also nicht zu vergeben ist überhaupt keine Option für uns als Christen. Wenn wir ein unversöhnliches Herz haben, dann offenbart es zuallererst ein Problem in unserer Beziehung mit Jesus. Jesus sagt in Lukas 6, wenn du unversöhnlich bist, dann bist du geistlich blind. Wenn wir in Matthäus 18 weiterlesen, nachdem Jesus zu Petrus gesagt hat, Petrus, du musst 70-mal, 7-mal vergeben, da erzählt er dann weiter ein Gleichnis von zwei Knechten und ihrem Herrn, dem König. Und er erzählt die Geschichte so, ein Knecht schuldet seinem Herrn so viel wie der Lohn von 200.000 Arbeitsjahren. Also eine völlig unmögliche Summe für ihn, der wird seine Schulden nie im Leben begleichen können. Und er fleht seinen Herrn an und sein Herr, heißt es da, er ist bewegt in seinem Innern. Er ist barmherzig. Und der Herr erlässt diesem Knecht seine ganze Schuld. Wie großzügig, was für eine große Gnade. Und dann geht dieser Knecht, dem gerade vergeben wurde, von seinem Herrn raus und er trifft einen Mitknecht, einen anderen Knecht, der ihm 100 Tagelöhne schuldet. Und er packt ihm am Kragen und sagt, bezahle meine Schuld. Nein, bezahle deine Schuld bei mir. Und auch dieser fleht ihn an um Geduld, aber er sagt nein und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und Jesus sagt, wenn dieser barmherzige Herr, dieser barmherzige König das hört, oder als er das hört, übergibt er diesen unbarmherzigen Knecht den Folterknechten, so lang, bis er seine ganze Schuld abbezahlt hat und das war lebenslänglich. Er hatte keine Chance, die zurückzubezahlen. Und Jesus sagt, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Okay? Ziemlich krasse Aussage, oder? Und Unversöhnlichkeit und Rachsucht, das ist schon in sich selbst ein Gefängnis und eine Folter. Wenn du dich weigerst zu vergeben, dann schadest du dir vor allem selbst. Das ist mittlerweile wissenschaftlich gut belegt, dass Unversöhnlichkeit uns krank macht. Nicht nur seelisch, manche Psychiater sprechen von Bitterkeitsstörung. Wir wissen, dass Unversöhnlichkeit depressiv macht, dass manche Menschen Phobien, Angstzustände bekommen deswegen, bis zu Selbstmordgedanken. Und natürlich wirkt sich Unversöhnlichkeit negativ auf Beziehungen aus, denn wer will schon mit einer bitteren Person zusammen sein? Aber auch körperlich, sprichwörtlich die Magengeschwüre, schlägt sich auf den Magen. Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Unversöhnlichkeit hebt den Blutdruck an. Kann die Ursache von Herzinfarkt sein. Diabetes, chronische Schmerzen. All das, sagen uns die Mediziner, kann die Folge von Unversöhnlichkeit sein. Wir wissen, unser Körper und unsere Seele steht in Beziehung zueinander. Also Vergebung ist was absolut essentiell ist für deine Gottesbeziehung, für deine Beziehung mit deinen Mitmenschen, aber auch für deine eigene Gesundheit, seelische und körperliche Gesundheit. Es ist wichtig für dein Heil. Und der Punkt, den Jesus macht natürlich, ist, wir müssen vergeben. Wir müssen eine ständige Haltung des Vergebens haben als seine Nachfolger. Denn wir sind natürlich dieser eine Knecht, dem so viel vergeben wurde. Also denk an all das, was du schon falsch gemacht hast und wie sehr du und wie oft du den heiligen Gott verletzt hast mit deiner Sünde. Wir haben eine größere Schuld, als wir je in unserem Leben bezahlen könnten. Dieser König ist natürlich ein Bild für Gott. Also denk dran, wie viel er dir erlassen hat, deine ganze Lebensschuld. Schau auf Jesus am Kreuz, so viel hat es ihn gekostet, so viel hat er bezahlt dafür. Und der Punkt ist, wie können wir uns weigern zu vergeben, wenn er uns so viel vergeben hat, wenn uns so viel vergeben worden ist. Deswegen ist Vergeben unsere heilige Pflicht. Das ist schlicht und einfach anständig, richtig. Und keiner sagt, dass es leicht ist zu vergeben. Auch Gott sagt es nicht. Es ist schwer, es ist gegen unsere Gefühle. Ein Psychiater hat gesagt, Verzeihen ist emotionale Schwerstarbeit. Ja, vor allem ohne Jesus. Aber das Gute ist, Jesus hat uns gesagt, dass wir nie allein sind. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Also red erstmal mit ihm da drüber. Wir können ehrlich sein vor Jesus. Wir können ihm unsere Gefühle ausschütten. Wir können ihm unser Herz ausschütten. Wir können ihm um Hilfe bitten. Aber dann ist es absolut wichtig, dass du diese Glaubensentscheidung, diese Gehorsamsentscheidung im Glauben triffst, zu vergeben und loszulassen. Und wenn es möglich ist, auch es dieser anderen Person zuzusprechen, zu sagen, ich vergebe dir. Es ist nicht immer möglich, zur Versöhnung braucht es immer zwei. Aber in unserem Herzen sollen wir immer vergeben. Das ist, was Jesus uns lehrt. Aber ich kann nicht so leben, ich kann nicht 490 Mal vergeben, dass es dasselbe macht. Ich weiß nicht, wie ich die Person noch einen Tag länger aushalten kann. Musst du auch gar nicht. Musst du gar nicht. Jesus hat uns gelehrt, du musst es nur für einen Tag. Jesus hat gesagt, der morgige Tag hat Sorgen genug. Er hat uns gelehrt, lebe Tag für Tag. Du musst eigentlich nie mehr als einmal vergeben. Nee, jetzt musst du einmal vergeben. Und nächstes Mal wieder einmal gemeinsam mit Jesus. Und er wird da sein mit seiner Gnade. Und allein das verändert unsere Perspektive, wenn wir unser Leben so leben, wie Jesus gesagt hat. Ah, ich kann nicht vergeben. Jesus sagt, ich weiß. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber Philipper 4,13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Er kann es durch mich tun. Und wird dir Jesus nicht die Kraft dazu geben, seinen Willen zu tun? Die Sache ist, oft wenn wir sagen, ich kann nicht, meinen wir eigentlich, ich will nicht. Und wenn das deine Haltung ist, wenn du sagst, ich will nicht vergeben, dann bist du schlicht und einfach Gott ungehorsam. Dann musst du Buße tun, dann musst du das Gott als Sünde bekennen. Und umdenken, umkehren von dieser unwilligen, unversöhnlichen Herzenshaltung. Und ja, du darfst dich neu nach Jesus ausstrecken um seine Hilfe. Vielleicht ist dein erstes Gebet, Herr, mach mich willig. Ich meine, wir können ehrlich sein. Herr, ich habe keinen Bock zu vergeben. Wirk in meinem Herzen. Hier ist mein Herz, mach mich willig. Und dann ist Vergebung immer ein Gehorsamsschritt, ein Glaubensschritt. Corrie ten Boom erzählt diese Geschichte aus ihrem Leben. Familie ten Boom war eine niederländische Familie, die haben zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Amsterdam Juden versteckt in ihrem Haus. Sie waren Christen und sie haben Juden versteckt vor den Nazis in ihrem Haus. Jemand hat sie verraten und sie sind ins KZ gekommen. Und ich glaube, alle sind umgekommen von dieser Familie, außer der Corrie. Inklusive ihrer älteren Schwester, die war mit ihr im selben KZ. Und Corrie hatte so einen Dienst, wo sie herumgereist ist und erzählt hat. Auch über Vergebung, das war so ein großer Punkt. Und bei so einem Vortrag kam nachher ein Mann auf sie zu. Und hat gesagt, ich weiß nicht, ob du mich noch erkennst. Ich war einer von diesen KZ-Aufsehern in dem KZ. Und ich glaube, er war sogar persönlich beteiligt an dem Tod ihrer Schwester. Und hat gesagt, ich habe Jesus gefunden, ich habe Buße getan. Wirst du mir vergeben? Und die Corrie beschreibt, wie in diesem Moment all dieser Schmerz und all dieser Hass und all diese Verletzungen, ich meine, wir können uns das gar nicht vorstellen, das kam alles wieder hoch bei ihr. Das waren ihre Gefühle diesem Mann gegenüber, diesem Mörder ihrer Schwester. Aber sie wusste, was Jesus von ihr will. Und sie erzählt, wie sie sich im Glauben entschieden hat, ihre Hand auszustrecken. Und sie beschreibt, wie in diesem Moment, als sie diese Glaubensentscheidung getroffen hat, die Liebe Jesu ihr Herz überflutet hat für diesen Menschen, der jetzt ein Bruder im Herrn war. Und sie konnte ihm die Hand geben und sagen, ja, ich vergebe dir. Sie konnte ihm von ganzem Herzen vergeben. Und ich weiß nicht, ob er diese Hefte von Open Doors lest. Da lesen wir immer wieder Geschichten von Frauen, deren Männer, deren Kinder ermordet wurden von irgendwelchen Islamisten. Und die sagen, ich habe den Mördern vergeben. Das kann und das will Jesus auch in deinem Leben tun. Wenn du sagst, ich kann nicht vergeben, hey, ist Jesus unfähiger in deinem Leben als in dem Leben von der Corrie oder von diesen Frauen in Afrika? Das, was wir vergeben müssen, ist meistens ein Witz im Vergleich zu dem, was diese Menschen vergeben haben mit Jesu Hilfe. Die große Frage heute Morgen ist natürlich, bist du mit allen Menschen versöhnt? Oder gibt es einen Menschen, dem du vergeben musst? Dann entscheide dich dafür. Wir haben Gottes Wort gehört. Das ist Jesu Wille für dich. Entscheide dich zu vergeben, heute, jetzt, in deinem Herzen. Mach diesen Glaubensschritt. Sei Jesus gehorsam. Und dann sprich mit ihm drüber. Und wenn du später hier rausgehst, setz es um. Mach einen Plan. wem wirst du vergeben, wie wirst du ihm vergeben, wann wirst du es tun, wo wirst du es tun. Und setz es um. Zweite Frage bei dem Thema ist natürlich, gibt es jemanden, den du um Vergebung bitten musst, den du verletzt hast? Ja, dann tu dasselbe. Und idealerweise im Reich Gottes unter Geschwistern treffen wir uns in der Mitte, weil beide auf dem Weg zueinander sind, sich zu versöhnen. Und wie schön das ist, wie befreiend das ist, was für ein wunderschönes Zeugnis für Jesus das ist, der in unserem Herzen wohnt, wenn wir im Leib Christi so leben. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, das sollte unsere Motivation sein, ihn, Jesus, zu lieben. Also mach dieses Thema Vergebung zuallererst zu einer Sache zwischen dir und Jesus, nicht zuerst zwischen dir und der anderen Person. Es ist was zwischen dir und Jesus. Sei du Jesus gehorsam. Ich will Jesus ehren. Mach es zu einem Glaubensprojekt, zu einem Gemeinschaftsprojekt mit Jesus, ein gemeinsames Glaubensabenteuer mit ihm. Und sieh, was er tun wird in eurem Leben, wenn du nur willig bist. Wir haben keine Vorstellung von dem, was Gott tun kann im Leben eines Menschen, der ihm hingegeben ist. Wie gesagt, Cory und andere, wir haben echte Zeugen, die es bezeugen. Unser Jesus ist fähig und fähig zu machen, seinen Willen zu tun. Wir müssen es nicht alleine tun. Er lebt in uns. Er will es durch uns ausleben. Und wenn ich durch die Bibel lese, dann scheint mir, dass Vergebung vielleicht der Hauptausdruck von Gottes Barmherzigkeit ist. Und daher auch von Barmherzigkeit in unserem Leben. Ein zweiter Aspekt von Barmherzigkeit ist natürlich der Sinn von Erbarmen, Mitleid haben mit jemandem. Der König in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, von dem heißt es, er wurde innerlich bewegt über die Schuld seines Knechtes. Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, über den heißt es, er wurde innerlich bewegt über dessen Verlorenheit, über seine Gefallenheit. Wir sehen es ein paar Mal im Leben von Jesus. Jesus war innerlich bewegt, haben wir schon gesehen, als er die Volksmengen sah, die wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und er predigte ihnen das Evangelium. Und wir lesen, Jesus war innerlich bewegt, als er die Kranken sah, die zu ihm gebracht wurden. Und er heilte sie. Das war seine Reaktion aus seiner Barmherzigkeit. Jesus war innerlich bewegt, als er die Witwe sah, die ihren Sohn gerade beerdigen wollte. Und Jesus weckte ihn wieder auf. Jesus war innerlich bewegt, als er die Volksmenge sah, die Hungrige. Und er speiste sie alle, indem er Brote vermehrte. Also wir sehen, Barmherzigkeit hat Jesus immer zu sehr praktischen Taten motiviert. Auch zu Vergebung, auch an das Kreuz, aus Liebe, aus Barmherzigkeit zu uns. So ist unser Gott. Das ist, was er dir gegenüber empfindet. Und das kann natürlich auch ein guter Aspekt sein, wenn wir vergeben müssen, dass wir ihn um sein Herz bitten für diese Person, die uns verletzt hat, dass wir versuchen, uns in diese Person rein zu versetzen, auch ihre Verletzungen zu spüren, versuchen nachzuempfinden, warum handelt der andere so, wie er handelt. Meist sind die Verletzer ja selbst Verletzte. Und im Gleichnis vom barmherzigen Samariter lehrt Jesus uns, dass auch wir dieses Barmherzige, dieses herzvoll Erbarmen, das innerlich bewegt wird über die Not von anderen, dass wir dieses Herz haben sollen für andere Menschen. Ein mitleidiges Herz, eben sein Herz. Und das bekommen wir, wenn wir mit ihm abhängen und Gemeinschaft haben. Und wir dürfen ihm drum bitten. Er hört es gerne. Im Römerbrief Kapitel 12 lernen wir, dass Barmherzigkeit eine Gabe des Geistes ist. Das ist eine dieser Geistesgaben, um die nicht so viele bitten, genauso wie die Geistesgabe zu geben. Menschen wollen in der Regel die spektakulären Gaben, die Aufmerksamkeit haben. Dabei sind diese Gaben so nötig. Wir sind so selbstsüchtige, egoistische Menschen. Jesu Herz, Jesu Barmherzigkeit wird auch uns zu sehr praktischen Dingen motivieren, zu praktischem Geben und Dienen. Jakobus bezieht sich in seinem Brief oft auf die Seligpreisungen. Und er schreibt in Kapitel 2, Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Was er meint, ist echter rettender Glaube ist mehr als nur irgendwie so ein theoretisches Zustimmen zu irgendwelchen Glaubenssätzen. Rettender Glaube ist ein sich Jesus anvertrauen, sich voll einlassen auf Jesus. Eine praktische Gehorsamsbeziehung mit Jesus. Jesus durch mich leben lassen. Und er ist barmherzig und er will durch mich so leben, wie er vor 2000 Jahren in seinem irdischen Leib gelebt hat. Heute sind wir sein Leib. Und Jakobus schreibt weiter, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist, unter täglichen Nahrung entbehrt, also Mangel hat, Not leidet, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt das? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es gibt keine theoretische Barmherzigkeit, das ist ein Witz. Barmherzigkeit ist was Praktisches. Johannes schreibt was Ähnliches. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wahre Liebe ist praktisch, ist freigebig, ist konkret. Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Dann sind wir Jesus ähnlich. Dann bringen wir ihm Ehre. Und Jesus sagt, glückselig, glücklich in ihrer Seele, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ich möchte uns das als Gebetsanliegen mitgeben, heute Morgen. Fragt Jesus, redet mit ihm drüber. Das ist, was Gebet ist. Frag ihn, gibt es jemanden, den ich vergeben muss? Wenn das so ist, weißt du es wahrscheinlich schon. Hast schon die Person vor Augen. Muss ich jemanden um Vergebung bitten? Und wenn du vergeben musst, dann bitt ihn um dieses Geschenk des herzlichen Erbarmens. Bitte um seine offenen Augen, um die Not zu sehen. Überhaupt Nöte zu sehen, der Menschen um uns herum. Und dann frag ihn, an wem und wie und wann du ganz konkret Barmherzigkeit üben kannst. Jesu Herz, Jesu Liebe zu teilen. Alles zu seiner Ehre, denn dann sind wir seine Zeugen. Amen, also lasst uns darum beten. Jesus, dein Wort, das, was du uns sagst, das fordert uns manchmal echt heraus. Und Herr, wir bekennen dir das natürlich, denken wir nicht so und leben wir nicht so und empfinden wir nicht so. wie du uns hier sagst. Aber wir haben das gehört heute, dass du uns sagst, wir müssen vergeben. Da gibt es gar nichts drumherum zu reden. Da gibt es keine Ausreden, keine Entschuldigung. Das ist dein Wille für uns. Und so, Herr, so wenden wir uns an dich. Und wir sind beeindruckt und dankbar, dass du uns so viel vergeben hast, Herr. Und Herr, wir halten dir unser unbarmherziges Herz hin, da wo wir noch Veränderung brauchen. Herr, ich bekenne, dass in mir selbst habe ich sehr wenig Barmherzigkeit. Aber Herr, füll du uns mit deinem Heiligen Geist, gib du uns dein Herz. Heile uns, Herr, von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit und Rachsucht, Herr. Reiß diese Gedanken raus, Herr, aus unserem Herzen, aus unserem Denken. Und Vater, hilf uns, diese Gedanken gefangen zu nehmen und unter den Gehorsam von Jesus Christus zu bringen, wie dein Wort uns sagt. Und hilf uns, dir gehorsam zu sein. Hilf uns, in diesen Entscheidungen zu vergeben und loszulassen und so zu behandeln, als hätte der andere nie getan. 70 mal 7, Herr, das ist so unmöglich für uns. Aber wir wollen auch vertrauen, dass es möglich ist für dich. Und Herr, dass du bei uns sein wirst, wie du bei der Cori warst und bei vielen anderen warst. Du bist lebendig, du bist auferstanden, du lebst, du bist bei uns, Jesus. Das ist unsere einzige Hoffnung. Unser Herr, möchte ich um deinen Segen bitte heute Morgen, um den Segen deiner Gegenwart, deiner spürbaren Gegenwart in unserem Herzen. Schenk uns Glauben, stärke unseren Glauben, stärke unsere Beziehung mit dir. Füll uns mit deinem Geist, mit mehr von dir. Dir zur Ehre, Herr, dass wir deine Zeugen sein können. Dass andere Menschen zu dir finden und sagen, wow, das ist nicht natürlich. Aber so will ich auch leben. Das ist so heil. Das ist Glück. Herr, wir sehnen uns danach, glückselig zu sein. Dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Und wenn jemand Gebet möchte, dann lass uns euch nicht weggehen. Ich meine, das ist wirklich, wirklich schwer. Wenn du Gebet brauchst, um zu vergeben, dann komm auf uns zu, geh auf irgendeinen deiner Brüder oder Schwestern zu und sag, hey, bet mit mir. Ich habe mich entschieden, aber ich brauche Gottes Beistand. Und keiner ist allein. Wir sind alle gemeinsam unterwegs. Wir sind alle Kranke im Krankenhaus, die gemeinsam unterwegs sind. Auf dem Weg zur Genesung. Okay? Lass uns das nutzen, die Stärke, die in der Gemeinschaft auch ist, wenn wir gemeinsam vor unseren Herrn kommen. Amen.